Havel und Potsdam.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. In Passau ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden laut Polizei 5 Menschen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In einer Mitteilung hieß es, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer den Wagen bewusst auf den Gehweg gesteuert hat. Möglicherweise handelt es sich um eine Beziehungstat, weil sich in der Personengruppe auch die Frau und die 5-jährige Tochter des Mannes befunden haben. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Nach den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Charkiw werden noch 6 Menschen unter Trümmern vermisst. Laut den Behörden wurden sie in einer Industrieanlage verschüttet. Bislang ist offiziell von 3 Toten die Rede. Christoph Johansen.
Laut Behörden schlugen mehr als 50 Drohnen, 4 Gleitbomben und eine Rakete ein. Der Bürgermeister von Charkiw erklärte, es sei der schwerste Luftangriff seit Beginn des Krieges gewesen. Auch aus den Regionen Donetsk, Cherson, Poltawa, Odessa und Dnipropetrovsk wurden Angriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet. An der Front stehen die ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck. In den vergangenen Wochen eroberte die russische Armee mehr als 20 Ortschaften in den Gebieten Donetsk, Charkiw und Sumy.
In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Anhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 2 Autos. Eines davon überschlug sich. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer treten morgen Nachmittag Jannik Sinner aus Italien und Carlos Alcaraz aus Spanien gegeneinander an. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, neben etwas Sonne auch einige mitunter kräftige oder gewittrige Schauer. Zurzeit in Berlin-Dahlem 19 und in Buko 16 Grad. Auch morgen, an Pfingstmontag, wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. Am Pfingstmontag neben einigen Wolkenfeldern ab und zu Sonne und gelegentlich Schauer, 16 bis 19 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Sport Update.
Mit Thomas Kroh. Guten Abend. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Das war ein Endspiel, das die Zuschauer begeistert hat bei den French Open in Paris. Coco Gauff bei den Damen gegen Arina Sabalenka. Warum die US-Amerikanerin gewonnen hat, das sagt Ihnen Guido Ringel.
Es war die höchstmögliche Hürde und es war ein hartes Stück Arbeit für Coco Gauff. Sie musste Arina Sabalenka besiegen, die Nummer 1 der Welt, aber sie hat es geschafft. Mit Ausdauer, mit Geduld, mit Disziplin und Konzentration. Der erste Satz war schon eng und umkämpft im kühlen und windigen Paris. Keine leichten Bedingungen. Sabalenka mit vielen Fehlern, aber mit dem ersten Satz für die Frau aus Belarus. Im zweiten Durchgang dann Gauff viel besser drin im Match. Konzentration, gute Länge in den Schlägen. Zweiter Durchgang für die US-Amerikanerin und dann viel Spannung im dritten. Aber nach 2 Stunden und 40 Minuten dann der dritte verwandelte Matchball für Coco Gauff, die sich ihren zweiten Grand-Slam-Titel holt. Nach New York 23, jetzt French Open Siegerin 2025.
Soweit Guido Ringel. Im Finale der Junioren standen sich 2 Deutsche gegenüber, Nils McDonald und Max Schönhaus. McDonald gewann in 3 Sätzen 6:7, 6:0 und 6:3. Olympiasiegerin Daria Farfolomeev hat sich im Europameisterschaftsfinale der rhythmischen Sportgymnastik im Mehrkampf mit einem Podestplatz belohnt. Die 18-Jährige sicherte sich in Estlands Hauptstadt Tallinn im Mehrkampf die Bronzemedaille. Besser waren nur die ukrainische Siegerin Taisila Onafritschuk und Stiljana Nikolova aus Bulgarien. Ausführliches zum Sport dann um 19.15 Uhr. Mehr von den French Open und mehr auch dann über den neuen Anteilseigner von Hertha BSC.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Sabine Strasser. Die Kosten für die Gesundheitsversorgung steigen. Um sie zu decken, brauchen die gesetzlichen Krankenkassen mehr Geld. Die SPD hat deshalb eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze vorgeschlagen. Soll heißen, wer mehr verdient, soll auch mehr Geld in die Krankenkassen einzahlen. Die Union spricht sich aber dagegen aus, wie Uwe Berndt aus Berlin berichtet.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Albert Stegemann. Arbeit und Leistung würden so unnötig verteuert. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa. Der SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis hatte vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte deutlich anzuheben, also den maximalen Bruttolohn, bis zu dem Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Für die Krankenversicherung liegt die Beitragsbemessungsgrenze zurzeit bei gut 5.500 Euro, für die Rente bei etwa 8.000 Euro. Würde man diese Höchstsumme auch für die gesetzliche Krankenversicherung einführen, könne man die Kassen deutlich entlasten. Laut einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes würde das für knapp 30% der Vollzeitbeschäftigten höhere Krankenkassenbeiträge bedeuten.
Die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen haben nicht nur bei den europäischen Nachbarn für Unmut gesorgt, sie haben auch innerhalb Deutschlands die Gerichte auf den Plan gerufen. Weil das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von drei somalischen Geflüchteten die Zurückweisungen für nicht rechtmäßig befunden hat, steht Innenminister Dobrindt nun unter Druck. Er hatte als Minister diese Praxis ja angeordnet. Und er will auch jetzt, nach dem Urteil des Berliner Gerichts, daran festhalten. Lissi Kaufmann berichtet aus Berlin.
Innenminister Dobrindt von der CSU ist überzeugt, mit seiner neuen Migrationspolitik bewegt er sich innerhalb des europäischen Rechts. Über die umstrittenen Zurückweisungen soll der Europäische Gerichtshof entscheiden. Das hat er den Funke Medien gesagt. Wie genau es zu einem Verfahren kommen soll, hat Dobrindt nicht erwähnt. Anfang der Woche hat das Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisung von drei Somaliern an der deutschen Grenze rechtswidrig ist. Zunächst müsse Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Die Bundesregierung wiederum argumentiert, von diesem EU-Recht dürfe in Ausnahmefällen abgewichen werden. Das heißt, nationales Recht dürfe angewendet werden und demnach seien Zurückweisungen erlaubt. Innenminister Dobrindt sagt jetzt, er wolle eine ausreichende Begründung für diesen Schritt liefern.
In Passau ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei werden 5 der Verletzten derzeit im Krankenhaus behandelt. Aus Passau berichtet Franz Ingesser.
In der Menschengruppe befanden sich nach Angaben der Polizei sowohl die 38-jährige Ehefrau des Fahrers sowie die 5-jährige Tochter. Beide wurden verletzt. Die Polizei geht derzeit von einem gezielten Angriff im familiären Zusammenhang aus und prüft Hinweise auf einen möglichen Sorgerechtsstreit. Dementsprechend habe der Mann das Fahrzeug möglicherweise bewusst in die Personengruppe gelenkt. Über die Schwere der Verletzungen bei den Opfern liegen noch keine Informationen vor. Der 48-jährige Fahrer wurde mittlerweile festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Erst im Februar war ein Auto in München in einen Demonstrationszug gerast. 2 der Verletzten, eine Frau und ein Kind, waren später im Krankenhaus gestorben.
Und damit zum Tennis. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat die French Open in Paris gewonnen. Die 21-Jährige setzte sich im Finale in 3 Sätzen gegen die Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka aus Belarus durch. Für Gauff ist es der erste Titel bei diesem Sandplatzturnier.
Es war die höchstmögliche Hürde und es war ein hartes Stück Arbeit für Coco Gauff. Sie musste Arina Sabalenka besiegen, die Nummer 1 der Welt, aber sie hat es geschafft mit Ausdauer, mit Geduld, mit Disziplin und Konzentration. Der erste Satz war schon eng und umkämpft im kühlen und windigen Paris. Keine leichten Bedingungen. Sabalenka mit vielen Fehlern, aber mit dem ersten Satz für die Frau aus Belarus. Im zweiten Durchgang dann Goff viel besser drin im Match. Konzentration, gute Länge in den Schlägen. Zweiter Durchgang für die US-Amerikanerin und dann viel Spannung im dritten. Aber nach 2 Stunden und 40 Minuten dann der dritte verwandelte Matchball für Coco Goff, die sich ihren zweiten Grand-Slam-Titel holt. Nach New York 23, jetzt French Open-Siegerin 2025.
Guido Ringel berichtete von den French Open. Heute ist Tag der Organspende. Dabei erinnern Ärzte und Patientenvertreter daran, dass hierzulande tausende erkrankte Menschen auf ein Spenderorgan warten. In Deutschland hat sich die Einstellung vieler Menschen zu dem heiklen Thema gewandelt. Immer mehr haben einen Organspendeausweis. Und in den letzten Jahren konnten häufiger Nieren, Lebern und Lungen transplantiert werden. Hierzulande sind die Hürden nach wie vor hoch, damit nach dem Tod Organe entnommen werden können. Der Wunsch ist, dass die Menschen am besten zu Lebzeiten selbst darüber eine Entscheidung treffen. In den meisten europäischen Ländern gibt es aber andere Strategien. Eine der erfolgreichsten wird seit Jahrzehnten in Spanien praktiziert. Frank Hofmann berichtet.
Carlos Arroca erinnert sich gut an die schwere Zeit.
Antes era muy duro porque tenía que estar conectado a una máquina.
Weil seine Nieren nicht mehr funktionierten, war er bis zu 10 Stunden am Tag an der Dialysemaschine angeschlossen. Eine frühere Spenderniere seiner Mutter hatte sein Körper abgestoßen. Carlos hoffte auf eine neue.
No puedes viajar. Era un milagro.
Er spricht von einem Wunder. Nach 3 Jahren Wartezeit hat Carlos dann im vergangenen Jahr von einem verstorbenen Patienten eine neue Niere erhalten. Oft geht es in Spanien sogar schneller, mit einer durchschnittlichen Wartezeit zwischen 6 und 18 Monaten. Warum Spanien jedes Jahr aufs Neue eine Spitzenposition in Sachen Organspende einnimmt, hat nicht nur mit der sogenannten Widerspruchslösung zu tun, die seit 1979 gilt, wonach jeder als potenzieller Spender betrachtet wird, es sei denn, man hat zu Lebzeiten widersprochen. Der eigentliche Erfolg liegt in einem System mit hunderten sogenannten Transplantationskoordinatoren. Eine von ihnen ist Marina Pérez Redondo an der Uniklinik Puerta de Hierro Majadahonda in Madrid.
Somos los motores o los impulsores.
Koordinatorinnen wie Sie arbeiten meist selbst als Intensivmediziner und sind auf allen Stationen gut vernetzt und immer ansprechbar, sagt sie. Wir kommen ins Spiel, wenn das Lebensende eines Patienten absehbar ist. Sie identifizieren mögliche Spender und organisieren den gesamten Ablauf vor Ort. Der Job verlangt viel Fingerspitzengefühl. Es gehe darum, die richtigen Worte zu finden, gegenüber Angehörigen und auch Patienten selbst. Wir konzentrieren uns nicht nur auf Intensivpatienten, so Marina Pérez Redondo. Oftmals sprechen wir mit Menschen, die sagen, ich werde in Kürze sterben, aber ich möchte Organspender sein. Das sind sehr persönliche, sensible Gespräche. Bei der Nationalen Transplantationsbehörde UNT laufen alle Fäden zusammen. Die zentrale Stelle ist dem Gesundheitsministerium unterstellt und ist Bindeglied zwischen den einzelnen Krankenhäusern. Beatriz Domínguez-Gil ist die Direktorin. Es ist nicht nur die Gesetzeslage, die den Unterschied macht, ob Widerspruch oder Zustimmung. Entscheidend ist unser Organisationsmodell. Die Koordinatoren in den Krankenhäusern begleiten die Familien und Angehörigen und wissen, wie sie die Möglichkeit der Organspende ansprechen. In diese Ausbildung haben wir sehr viel investiert. Denn auch wenn theoretisch jeder als Spender in Frage kommt, sollen die Angehörigen mit eingebunden werden. Und das schafft offenbar Vertrauen in das spanische System. In Spanien liegt die Zustimmung zur Organspende laut Umfragen bei rund 80%.
Marc Hoffmann war das über das System der Organspende in Spanien anlässlich des heutigen Tags der Organspende.
RBB 24 Inforadio Sport.
Hallo Sportsfreunde, allen einen wunderschönen guten Abend. Im Studio ist Thomas Kroh. Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und Coco Gauff aus den USA viel Spaß beim Feiern, nachdem sie heute bei den French Open der Tennisprofis das Finale der Damen gewonnen hat gegen Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka aus Weißrussland. Guido Ringel.
Es war eng und aufregend und auch aufreibend, dieses Finale bei den Frauen, mit dem besseren Ende für Coco Gauff. Sie war einfach zäh und mutiger bei den wichtigen Punkten, leistete sich in der Summe nicht so viele Fehler. Die lagen eher auf der Seite der Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka. Für ihre Verhältnisse als Topspielerin war das zu flatterhaft. Davon konnte Gauff profitieren und nach 2 Stunden und 38 Minuten sich den Pokal schnappen.
I didn't think, honestly, that I could do it, but I'm actually gonna quote Tyler, the Creator.
Ich dachte nicht, dass ich es schaffen kann, aber es gab hier jemanden, der hat mir gesagt, wenn er einen Zweifel hätte, müsste er lügen. Wahrscheinlich habe ich mir was vorgemacht und konnte es eben doch. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Danke.
You guys were cheering for me so hard. So merci beaucoup.
Coco Gauff gewinnt ihren zweiten Grand-Slam-Titel, den ersten hier in Paris. Nach dem verwandelten Matchball suhlte sich die US-Amerikanerin im Sand von Roland-Garros und ließ ihren Tränen freien Lauf. Im kühlen und windigen Paris hatte Gauff für große Emotionen gesorgt. Nach einem Match, das nicht konstant auf dem höchsten möglichen Tennisniveau war, aber es war halt jederzeit spannend und eben mitreißend. Hingerissen vom Dreisatzerfolg war am Ende Coco Gauff, die Siegerin der French Open 2025.
Im Finale der Junioren hatten sich zwei Deutsche gegenübergestanden, Nils McDonald und Max Schönhaus. Am Ende triumphierte der Mann, der in Cardiff geboren wurde und in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen ist. Nils McDonald, Steffen Gahr berichtet.
Im Keller des Pariser Tennisstadions stehen dreckige Tennisschuhe, dreckverschmierte Klamotten und Socken. Und auf den Tennistaschen steht ein grüner Karton mit einem silbernen Tablett. Dem Tablett für den Juniorensieger von Roland Garros.
Unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall. Es ist eine mega Ehre, hier die Trophäe hochzuheben. Ja, es ist unglaublich, kann es kaum in Worte fassen. Mir kamen euch die Tränen in den Augen nach dem Match. Es war einfach ein Schuss von Emotionen, der dadurch kam.
Als der letzte Ball gespielt war, ließ sich Nils McDonald rücklings in den Sand fallen und schlug die Hände vors Gesicht. Dann kam sein Gegner und Kumpel Max Schönhaus zu ihm rüber.
Also ich meine, wir haben uns nach dem Match im Arm genommen. Ich habe ihm gesagt, mega, mega gut, ich bin stolz auf dich, was du geleistet hast. Ich glaube, wir beide hatten echt mega, mega gute Woche. Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass wir hier im Finale stehen.
Mega war auch das Match, hart umkämpft. Schönhaus holte den ersten Satz im Tiebreak. Danach aber verlor er den Faden und McDonald drehte auf.
Wenn ich das hier gewinnen möchte, muss ich hier richtig Energie reinbringen, richtig Gas geben. Verlorener erster Satz, klar, ist blöd, aber dann am Ende auch bisschen Wut und Emotionen alles und dann aber auch das alles in Energie umgewandelt und gesagt, ey komm, jetzt springe ich hier von dieser Bank, wenn ich aufstehe und gebe alles nochmal, gebe nochmal mehr.
Nach 3 Sätzen und 1 Stunde 40 war der Schweriner Grand Slam Sieger.
Vainqueur du simple junior garçon Roland Garros 2025, son premier titre en Grand Slam chez les juniors. Merci d'applaudir Nils McDonald.
Ja, ist mega geil. Ich glaube, man ist eine Woche, die man fürs Leben behalten kann. Einfach die ganze Atmosphäre, alles, diese Trophäe nach Hause zu nehmen, in ein Zimmer zu stellen. Und tatsächlich auch der erste Deutsche dann zu sein seit einigen Jahren. Das Ding mit nach Hause zu nehmen, ist mega cool, eine Ehre, happy. Aber wie gesagt, ins Zimmer stellen. Dann wird aber auch hart weitergearbeitet, um vielleicht die richtige Trophäe dann irgendwann hochzuheben.
Nils McDonald ist der erste deutsche Juniorensieger in Paris seit 1997. Ein historischer Erfolg, aber auch ein Teamerfolg. Als McDonald Interviews gab, saßen Schönhaus und der Bundestrainer auf dem Boden und hörten zu. Und dann ging es zum gemeinsamen Abendessen. Mit frischen Klamotten und glänzender Trophäe.
Steffen Gahr berichtete aus Paris. Apropos Frank Reich. Morgen spielt die deutsche Nationalelf in der Fußball Nations League im Spiel um den 3. Platz gegen Frankreich, gegen die Equipe Tricolore. Florian Eckel hat vor dieser Begegnung mit dem Bundestrainer sprechen können.
Julian Nagelsmann, morgen Spiel um Platz 3 gegen Frankreich. Was für ein Gefühl ist es für Sie persönlich, hier wieder nach Stuttgart zurückzukommen?
Ja, das Stadion ist schön, haben sie auch schön umgebaut. Hier fühlen wir uns generell wohl. Klar hat man gegen Spanien hier kein super schönes Erlebnis, das steht außer Frage. Ja, es ist leider nur Spiel um Platz 3, trotzdem wollen wir es nutzen, habe ich schon gesagt. Uns selber zuzuschreiben, dass es kein Finale geworden ist, ist manchmal so. Haben wir keinen besonders guten Tag gehabt gegen die Portugiesen. Zwei-Morgen-Team, die in meinen Augen nicht schlechter waren als die Spanier. Im anderen Halbfinale eher sogar vielleicht einen Tick besser, war nicht so effizient. Deswegen relativ schnell sehr hoch zurückgelegen und sind auch gut zurückgekommen. Und ja, klar, es haben auch zwei Ausfälle. Wir haben auch ein paar, die Diät auch ein, zwei Takte zum Spiel gesagt. Wenngleich ich nicht glaube, dass sie auch in der Situation sind, jetzt irgendwas abzuschenken. Wird trotzdem, glaube ich, ein gutes Spiel und wollen dann den Fans schon nochmal ein gutes Ergebnis auch liefern.
Nach der Niederlage gegen Portugal war Energie das große Thema, die Ihrer Meinung nach auch gefehlt hat. Es war auch nicht so griffig, wie man das in anderen Spielen schon gesehen hat. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihre Mannschaft das morgen anders macht?
Ja, ich hoffe, dass wir die nötige Frische haben. Wenn wir das haben, bin ich schon zuversichtlich. Klar, werden ein bisschen andere Spieler auch auswählen, die morgen beginnen, ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen und zu viel zu verraten, weil wir auch natürlich auf allen Positionen klar sind. Können wir schon ein bisschen was verändern. Haben auch einen Plan, der relativ simpel ist, um auch in emotionale Momente zu kommen, um nicht großartig nachdenken zu müssen. Und ja, ich glaube, dass wir eine gute Analyse gemacht haben, dass die Jungs auch schon auch eingesehen haben und uns selbst reflektiert genug sind, sehen, dass wir es besser machen können, als was wir am Mittwoch gemacht haben. Und dass wir natürlich auch, dann nach morgen, das nächste Spiel ist WM-Quali. Da hat man gestern auch schon gesehen, wie schwer man sich tun kann, wenn man vermeintlicher Favorit ist. Und deswegen sind wir alle gewarnt, in Anführungszeichen, dass wir ein gutes Spiel machen müssen und das Spiel für uns nutzen müssen.
Gerade die Niederlage von Italien dürfte Ihnen natürlich mit Blick auch auf die Lostöpfe dann für die Weltmeisterschaft auch gefallen. Inwiefern ist das jetzt morgen eben in doppelter Hinsicht nochmal wichtig, ein gutes Ergebnis auch zu liefern und nicht nur ein gutes Spiel?
Ja, natürlich ist im Hinterkopf immer auch da, dass wir für die Weltrangliste was tun müssen. Ich habe schon gesagt, selbst wenn wir jetzt nicht unter die ersten neun kommen, ist es trotzdem nicht gesetzt, dass wir deswegen eine schlechte Gruppe kriegen oder garantiert nicht weit kommen können in der WM. Aber natürlich geht immer um Wahrscheinlichkeiten, geht um gerade auch ein paar Themen ausschließen, die reisetechnisch, klimatisch und so weiter nicht ganz so einfach sind zu spielen. Und das ist schon dann auch ein Punkt, der morgen mit reinspielt.
Noch abschließend, was erwarten Sie von Frankreich?
Ja, ich kann mal schwer greifen, glaube ich, weil sie sicherlich auch ein bisschen was verändern werden. Ich habe ja schon gesagt, Didier Deschamps hat dem Spiel jetzt nicht die große Bedeutung zugeteilt. Ich glaube trotzdem, dass sie schon nochmal Gas geben werden. Ob sie jetzt, was auch auswärts ist, so motiviert sind wie wir, weiß ich nicht. Das müssen sie dann selber beantworten. Aber generell, wenn man so das Spielerprofil anschaut, ist es wahrscheinlich mit die beste Mannschaft von den Einzelspielern in Europa. Diese Dichte im Kader haben wenig Nationen, glaube ich, in Europa, vielleicht sogar weltweit, die krasseste Kaderdichte. Also es ist relativ egal, glaube ich, wer da reinkommt. Da gibt es auch noch ein, zwei Spieler, die jetzt zuletzt reinkamen, die auch noch um einen neuen Verein, einen neuen Vertrag spielen. Also ich glaube, dass die trotzdem motiviert sind und dass sie auch eine gute Leistung zeigen wollen.
Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Länderspiel morgen gegen Frankreich, live zu verfolgen hier im RBB 24 Inforadio. Zusammen mit der Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft und dem Finale der Herren bei den French Open in Paris. Los geht's um 15 Uhr. Und die Niederlage Italiens, die unser Reporter Florian Eckel angesprochen hat, betrifft den ersten Auftritt der Italiener, der Squadra Azzurra, in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Gestern Abend in Norwegen. 0-3 aus Sicht der Italiener. Zu Hertha BSC. Der Hauptaktionär des Vereins, 777 Partners, muss in den USA Schulden begleichen und hat dafür offenbar gestern Anteile des Unternehmens versteigert. Laut den Zeitungen des Standard und Bild übernahm das Unternehmen ACAP das gesamte Fußballportfolio von 777 Partners und damit auch vollständig die Anteile des Berliner Zweitligisten. Ich habe meinen Kollegen Jakob Rüger gefragt. Er arbeitet bei uns nicht nur, was den Fußball und Basketball betrifft, im Allgemeinen an den Sportarten, sondern er beschäftigt sich auch mit Hertha BSC im Besonderen. Und ich habe mit Jakob Rüger über die Hertha gesprochen. Erst ging es um Lars Windhorst, jetzt 777 Partners. Und ich habe ihn gefragt, warum wählt Hertha BSC offenbar zielsicher die falschen Geldgeber aus?
Naja, wir müssen mal sagen, ausgesucht haben sie sich ja nur Lars Windhorst. Ne? Mit dem haben sie ja angefangen zusammenzuarbeiten. Und aus Branchenkreisen heißt es, das war damals ein ziemlich guter Deal, denn Lars Windhorst wusste gar nicht, was 50+1 eigentlich bedeutet. Der hat unglaublich viel Geld zur Verfügung gestellt, hatte überhaupt keinen Zugriff auf Hertha BSC, auf die Entscheidung, was mit diesem Geld passiert. Und dann war er irgendwann so gefrustet und hat so viel Geld verloren, dass er seine Anteile dann an 777 verkauft hat, mit denen Hertha BSC dann natürlich zwangsweise zusammenarbeiten musste. Es ging um die Anteile an der GmbH und Co. KGaA, also quasi dem Profibereich der Fußballmannschaft von Hertha BSC.
So, und wer ist nun ACAP?
Das ist ein Versicherungsunternehmen, Advantage Capital Holdings. Das sind sozusagen die größten Gläubiger von 777. 777 ist ja ein Investmentunternehmen aus den USA, das in Fluggesellschaften, in dem Energiebereich investiert hat, allerdings auch eben im Fußballbereich. Es gab immer wieder Gerüchte, dass sie große Probleme haben, ihre Zahlungen zu entrichten. Jetzt sind sie sozusagen insolvent und ACAP hat sozusagen die Geschäfte ein Stück weit übernommen, um sein Geld dann entsprechend auch zu retten.
Ja, dann ist Hertha BSC jetzt vielleicht gut versichert. Wie viel Einfluss hat dieses Unternehmen auf das Geschehen bei Hertha BSC?
Ja, gar nicht so großen Einfluss, wie man eigentlich denkt, denn die Verträge, die es ja auch mit 777 gab, die haben ja weiterhin Bestand. Es sitzen zwei Leute im Aufsichtsrat von Hertha BSC, von ACAP. Das ist seit Anfang des Jahres schon so. Also da haben sie schon die Sitze von 777 übernommen bei Hertha BSC. Sie sind beratend verantwortlich bei den Berlinern, überwachen sozusagen das Ganze im Aufsichtsrat so ein bisschen, was die Berliner machen dürfen, aber keine Entscheidung treffen. Also ACAP wird jetzt nicht entscheiden, ob Stefan Leitl der Trainer bleibt und ob Benjamin Weber weiterhin für die sportlichen Geschicke verantwortlich ist.
Und wie hat der Club auf die Versteigerung und den neuen Anteilseigner reagiert?
Gar nicht. Seit einigen Tagen versuchen nicht nur wir vom RBB, sondern auch die anderen Kollegen aus dem Printbereich eine Reaktion vom Verein zu bekommen. Der hat sich bislang überhaupt noch nicht dazu geäußert. Bin auch sehr gespannt, ob er das nochmal tut. Er muss jetzt mit einem neuen Partner zusammenarbeiten. Ich glaube, dass es da im Hintergrund viele Gespräche gibt.
Jakob Rüger über Hertha BSC und den neuen Anteilseigner. Wir wechseln zur Leichtathletik und zur besten Sprinterin Deutschlands. Sie ist auch eine sympathische Läuferin, die viele Fans hat und eines der Aushängeschilder der deutschen Leichtathletik, Gina Lückenkämper, Wahl-Bambergerin, die aus Nordrhein-Westfalen stammt und für Berlin startet und inzwischen auch Trägerin eines Ordens ist. Martin Raspe.
Gina Lückenkämper ist gut gelaunt in diesen Tagen. Ein Grund? Seit Mittwoch ist sie offiziell Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens, verliehen für ihre Vorbildfunktion als Spitzensportlerin und auch für ihr soziales Engagement.
Ja, das ist eine wahnsinnig große Ehre. Es wurde ja angesprochen, dass das ein Orden ist, der einfach nicht so häufig verliehen wird. Und das hat was mit einer wahnsinnigen Anerkennung zu tun. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das so erleben durfte.
Neben Orden will Gina Lückenkämper natürlich auch noch die ein oder andere Medaille überreicht bekommen. Am besten natürlich im September bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio.
Fest steht für mich aber vor allem, dass ich in Tokio definitiv in ein Einzelfinale laufen möchte. Ich traue mir das auch auf jeden Fall zu. Nah dran zu sein ist aber nicht das, womit ich mich zufrieden geben möchte. Das ist nicht das, was mir reicht, sondern für mich ist nach wie vor das Ziel, auch ein Einzelfinale zu erreichen. Und nach dem Einzel wird dann auch noch mal ordentlich mit der Staffel angegriffen.
Noch dauert's 3 Monate bis zur WM und die Saison nimmt gerade erst so richtig Fahrt auf. Eine Saison, die für Gina Lückenkämper ein wenig holprig begann, jetzt aber läuft's.
Ich bin die viertschnellste Zeit meiner Karriere auf den 200 Metern gelaufen mit einer 22,77. Auch über 100 Meter bin ich jetzt schon eine 11,07 gelaufen, was auf dem Punkt genau nochmal die WM-Norm für dieses Jahr für Tokio ist. Und ja, das Sportjahr geht für mich sehr, sehr gut los. Ich bin sehr zuversichtlich und ich denke, das sind alles Zeiten, auf denen man aufbauen kann. Die WM kommt erst im September und ich bin gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Das letzte Jahr hat gezeigt, im September kann ich auch noch sehr schnell rennen.
Und dann ist da ja noch das Thema Olympische Spiele in Deutschland. Unbedingt, sagt Gina Lückenkämper und positioniert sich eindeutig.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich starte für den Berliner Verein, aber ich muss leider sagen, ich wäre für Olympische Spiele in München.
Warum sie so für München schwärmt, hat einen Grund. Die European Championships 2022.
Lückenkämper! Der goldene Blitz! Gina Lückenkämper ist die Europameisterin.
Olympische Spiele in München, ich glaube, wenn die Europameisterschaften in 2022 was gezeigt haben, dann, dass München Sportgroßveranstaltungen kann, wie eigentlich keine andere Stadt. Also ich wäre da auf jeden Fall sofort mit dabei und würde jetzt schon gucken, wie ich an Tickets komme.
Sagt Gina Lückenkämper, Deutschlands schnellste Leichtathletin, und lacht in diesem Beitrag von Martin Raspe. Der lange Sportnachmittag hier im RBB 24 Inforadio ist zu Ende. Patrick Buchmüller hat gleich die Nachrichten um 19.29 Uhr, anschließend dann unser Podcast 7 Tage wach. Und morgen geht's dann um 15 Uhr los mit der Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft, mit der deutschen Nationalelf im Länderspiel gegen Frankreich und dem Finale bei den French Open in Paris. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen, aber Vorsicht, stellenweise ist durch Starkregen mit Aquaplaning zu rechnen. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal, etwas länger dauert es aber auf der Hermann- und Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Einige Staus haben wir auch in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen, da gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Ein Hinweis für morgen zur Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag wird ab 8 Uhr der Abschnitt zwischen Straße der Pariser Kommune und Gürtelstraße voll gesperrt. Gegen 9 Uhr wird die Sperrung dann bis zur Alexanderstraße verlängert. Und es gibt noch Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bonholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bonholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. In Passau ist ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Fahrer wurde festgenommen. Aus Passau Franz Engeser.
In der Menschengruppe befanden sich nach Angaben der Polizei sowohl die 38-jährige Ehefrau des Fahrers sowie die 5-jährige Tochter. Beide wurden verletzt. Die Polizei geht derzeit von einem gezielten Angriff im familiären Zusammenhang aus und prüft Hinweise auf einen möglichen Sorgerechtsstreit. Dementsprechend habe der Mann das Fahrzeug möglicherweise bewusst in die Personengruppe gelenkt.
In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Dem widerspricht Unionsfraktionsvize Stegemann. Arbeit und Leistung würden so unnötig verteuert. Das schade dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Nach den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Kharkiv werden noch 6 Menschen unter Trümmern vermisst. Laut den Behörden wurden sie in einer Industrieanlage verschüttet. Es gäbe inzwischen keinen Kontakt mehr zu ihnen. Bislang ist offiziell von 3 Toten die Rede. Am Abend wurden neue russische Luftangriffe auf Kharkiv gemeldet. Russland spricht von einer Vergeltung für ukrainische Drohnenangriffe vom vergangenen Wochenende. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert geplante Einsparungen beim Gehalt der Lehrerinnen und Lehrer. Die Sprecherin des Rates, Mauersberger, sagt der RBB 24 Brandenburg aktuell, die Sparvorhaben der Regierung aus SPD und BSW würden die Situation an den Schulen verschlimmern.
Die sind völlig intransparent. Man hat uns bisher keine Zahlen gegeben und wir wissen nicht, was tatsächlich auf uns zukommt. Und wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich.
Ulrike Mauersberger, Vorstand des Brandenburger Landeselternrates. In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und dabei einen Unfall verursacht. Es wurden mehrere Menschen verletzt. Der Anhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 2 Autos. Eines davon überschlug sich. Der Unfallort war für mehrere Stunden gesperrt. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer treten morgen Nachmittag Jannik Sinner aus Italien und Carlos Alcaraz aus Spanien gegeneinander an. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt, später wieder Schauer, 14 bis 10 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 19 und in Buko 16 Grad. Auch morgen wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer oder Gewitter, 17 bis 21 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Er war erst ein paar Stunden Innenminister, da verfügte Alexander Dobrindt von der CSU mehr Grenzkontrollen und pauschale Zurückweisungen von Asylbewerbern.
Und er war nicht mal einen Monat Innenminister, als jetzt am Montag das Berliner Verwaltungsgericht geurteilt hat, diese Zurückweisungen waren im Fall von zum Beispiel 3 Somaliern gar nicht erlaubt.
Merz und Dobrindt sind mit ihrem nationalen Alleingang auf der ganzen Linie gescheitert.
Das ist ganz eindeutig und das zeigt auch dieses Urteil,
sagte prompt die Co-Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Britta Hasselmann. Und Alexander Dobrindt?
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Also ein Minister, der einfach weitermacht, trotz Richterspruch? Wie geht das? Und vor allem, was soll das? Die Zurückweisungen an der Grenze und ihr Sinn oder Unsinn. Das ist eins unserer Themen diese Woche bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und seit bald 30 Jahren gute Freunde. Und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der Woche. Und wenn euch der Podcast gefällt, tut uns einen Gefallen, lasst eine Bewertung da oder ein Abo. Das hilft uns wirklich ungemein.
Es ist gerade, wenn der Hatsch im Sommer stattfindet, tatsächlich einfach ein gewisses Problem, wenn so viele Menschen zusammenkommen, darunter ja auch sehr viele Alte und Schwache. Ich glaube, dass da immer ein Restrisiko bleiben wird.
Für Muslime ist es Pflicht, einmal im Leben auf den Hadsch zu gehen, auf die Pilgerfahrt nach Mekka. Wenn man sich's leisten kann, wenn man dafür ein Visum bekommt und wenn die Gesundheit mitmacht. Bei über 40 Grad in der Wüste von Saudi-Arabien mehrere Kilometer wandern, das ist nicht ungefährlich. Im letzten Jahr gab es 1300 Hitzetote. Auch diese Woche haben sich mehrere Millionen Muslime aus aller Welt auf den Weg gemacht. Wir fragen, was erwartet sie in Mekka? Und wir reden über die Frage, ob der Skandalpulli einer Politikerin der jungen Grünen mehr über ihre Trägerin, die Grünen oder die Polizei verrät. Sie saßen im Zug aus Polen nach Frankfurt/Oder und wollten in Deutschland Asyl beantragen. Aber die Polizei hat die drei Somalier zurückgeschickt. Denn so hat es Innenminister Alexander Dobrindt angewiesen.
Aber das war rechtswidrig, das sagt das Berliner Verwaltungsgericht. Die Somalier haben gegen diese Zurückweisung geklagt und sie haben Recht bekommen. Die Polizei hätte prüfen müssen, welches Land fürs Asylverfahren zuständig ist und hätte sie nicht einfach zurückschicken dürfen. Aber Dobrindt, er lässt einfach weiterlaufen, trotz Richterspruch.
Es geht nicht um Rechtsbruch, sondern das, was ich tue, ich versuche, das Recht wieder durchzusetzen in Europa, weil ich dafür sorgen will, dass das, was eigentlich vereinbart ist, dass Asylgesuche dargestellt werden, wo man als erstes auf ein europäisches Land trifft, wieder stattfindet.
So hat Dobrindt das Mitte der Woche bei Maischberger gesagt. Also er meint damit, die Somalier hätten seiner Auffassung nach spätestens in Polen ihren Asylantrag stellen müssen. Und dass diese Abläufe wieder eingehalten werden, das will er mit diesen Zurückweisungen gewissermaßen erzwingen. Nur nochmal, das darf er gar nicht.
Also, aber Dobrindts Auffassung ist, er kann das EU-Recht ausnahmsweise übergehen, weil in Deutschland nämlich eine Notlage herrsche. Dafür gibt es einen Artikel im EU-Recht, der das prinzipiell zulässt, wenn das gut begründet ist.
Um das rechtlich wasserdicht zu machen, müsste man die Gerichte von drei Sachen überzeugen. Erstens, dass wir trotz der zurückgehenden Asylantragszahlen massive Probleme bei der Integration haben. Zweitens, dass die bestehenden Gesetze in Europa nicht ausreichen, weil speziell die Länder an den Außengrenzen die Menschen, für die sie eigentlich zuständig sind, nicht zurücknehmen. Und drittens braucht man dann noch das, was Juristen die Verhältnismäßigkeit nennen.
Also so erklärt das der Jurist Daniel Thüm aus Konstanz bei den Tagesthemen, der auch wirklich viel zu sehen und zu hören war in der letzten Woche, der übrigens aber auch die CDU in Fragen des Europarechts berät.
Um das mal auseinanderzunehmen, wie der Innenminister da vorgeht. Ne? Dobrindt sagt ja, das mit den Somaliern, das ist eine Einzelfallentscheidung. Und die akzeptiert er auch. Heißt, Deutschland muss die Prüfung machen, wo das Asylverfahren durchgeführt wird und muss begründen, wo die Notlage ist.
Richtig. So.
Aber da ist er doch nicht ganz ehrlich. Wenn die Entscheidung in diesem Fall der drei Somalier gilt, dann kann doch daraus nur folgen, dass das in allen anderen Fällen auch gilt, weißt du? Weil die haben ja nichts weiter gemacht, als zu sagen, hallo, wir möchten einen Asylantrag stellen. Und jeder, der das an der Grenze macht, hat doch dann die gleiche Entscheidung zu erwarten, oder verstehe ich das falsch? Also die deutschen Behörden müssen prüfen, welches EU-Land für den Asylantrag zuständig ist. Sprich, du kannst doch nach diesem Urteil keine pauschalen Zurückweisungen mehr machen. Das widerspricht sich doch.
Naja, Dobrindt sagt halt, es besteht diese Notlage, nämlich wegen der Überlastung bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen, die schon hier sind. Und aus dieser Notlage heraus in Deutschland kann die Polizei eben doch pauschal zurückweisen und sagen, ihr kommt über einen sicheren Drittstaat, Polen, Österreich, Tschechien, da müsst ihr den Antrag stellen, deswegen geht's hier nicht weiter.
Da hat das Gericht doch aber gesagt, die Notlage ist nicht begründet. Also selbst wenn es die gäbe, was ja nicht nur die Opposition bezweifelt, dann hat er doch zumindest mal den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. So nach dem Motto, erst schießen, dann fragen.
Ey, ich will hier wirklich nicht den Dobrindt-Versteher machen.
Was aber du aber ganz gut versteckst, mein Freund.
Es steht aber wirklich nirgends, dass Dobrindt diese Notlage erst irgendwo vom Balkon propagieren muss, bevor er als Innenminister diese Weisung rausgibt an die Polizei. Mhm. Und seine Auffassung, wenn ich es richtig verstehe, ist, die Notlage ist da. Die Kommunen, die für die Integration zuständig sind, die sind überlastet. Und daher kann ich die Weisung geben. Und wenn geklagt wird, dann liefern wir die Belege dafür. Also du kannst auch, das ist korrekt.
Also das möchte ich die aber auch mal sehen, die Belege. Also weil die Asylbewerberzahlen sind ja zurückgegangen. Letztes Jahr 30% weniger. Dieses Jahr könnten wir bei unter 200.000 landen. Das sind die Zahlen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das wäre dann fast wie zu Corona-Zeiten. Also diese Asylwende, die CDU ja breitbeinig mit den Zurückweisungen vorspielen will, ist ja eh schon längst da. Wie willst du denn so bei allen Belastungen, die das mit sich bringt, aber das ist dann keine Notlage.
Also da bin ich ehrlicherweise auch gespannt, wie sie das machen. Daniel Thüm hat es ja schon angesprochen. Aber ich finde, die Frage ist doch schon berechtigt, oder? Also ist Notlage jetzt nur, wenn chaotische Zustände herrschen, oder reicht es nicht, wenn Belastungsgrenzen erreicht sind? Es hat auch diese Woche der Städtetag nochmal betont, dass die Lage bei der Unterbringung von Schutzsuchenden angespannt ist. Also Schulplätze betrifft das, Kitaplätze, Wohnraum ist weiter knapp, Ausländerbehörden an der Belastungsgrenze. Das sagt der Städtetag.
Also bisher habe ich gelesen, hat das mit dieser Notlage als Begründung noch nie geklappt. Also Dobrindt beruft sich ja auf so einen Artikel in bestimmten EU-Verträgen und so, und danach hat der Europäische Gerichtshof noch nie, also noch nicht ein einziges Mal, eine Notlage anerkannt. Ich glaube, da reicht es nicht, dass sich der Deutsche Städtetag ein bisschen beschwert.
Ich meine, klar, jetzt mal Tacheles, Dobrindt spekuliert ganz offensichtlich drauf, dass das jetzt erstmal eine Weile so geht, dass das ein bisschen dauert, bis da jeder auch eine Meinung hat, bis vielleicht noch ein paar Klagen eintrudeln oder da wirklich aus Brüssel giftige Briefe kommen. Also da steckt schon eine Strategie dahinter, denke ich. Zumindest hat das der Jurist Daniel Thüm, den wir vorhin schon gehört haben, auch so ähnlich durchblicken lassen.
Ich empfehle ihr ja gerade, diese Zurückweisung nicht als eine Dauerlösung anzusehen, sondern sie maximal für eine Übergangszeit einzusetzen, damit auch eine Trennung herzubewirken, weil die Leute wollen ja nach Deutschland, die wollen ja gar nicht unbedingt in Österreich oder in Italien bleiben. Und wenn man dann so eine Trendumkehr bewirkt hat, dann kauft man sich Zeit, dann hat man auch der Bevölkerung signalisiert, wir haben verstanden, dann muss man die Zeit aber nutzen, um mit anderen Instrumenten als Zurückweisung dann das Asylsystem nachhaltig aufzustellen.
Also so der Rechtswissenschaftler Daniel Thüm, der ja auch die CDU berät in Europarechtsfragen. Und alles, was durch diese Zurückweisung an der Grenze ja passiert ist, dass Menschen halt gezwungen werden, ihren Asylantrag dann eben in den Nachbarländern zu stellen. Und da frage ich mich, was spricht denn eigentlich wirklich genau dagegen, das jetzt in Tschechien zu machen, in Polen zu machen, naja, oder meinetwegen auch gleich in Ungarn zu machen?
In Ungarn. Also Ungarn macht wirklich überhaupt gar nichts. Die kommen bei Asylanträgen bei den letzten Zahlen auf irgendwas wie 3 Erstanträge pro 1 Million Einwohner. Okay. Und Deutschland kommt auf fast 4.000 so. Also Ungarn kannst du vergessen in Asylfragen. Und Polen, die machen auch Pushbacks an der Grenze zu Belarus.
Aber das ist es doch. Also warum ziehen denn die europäischen Nachbarn in der Asylfrage nicht mit? Das ist doch EU-Recht. Also warum muss Deutschland, warum muss Österreich das alles abfangen? Ja. Weil die Realität ist doch, wir haben ja ein Abkommen in der EU. Das kann man doof finden meinetwegen, aber da muss man sich doch dran halten, solange es gilt. Und das sagt ganz klar, der Asylantrag muss in dem Land gestellt werden, in dem die Menschen zuerst europäischen oder EU-Boden betreten. Und das ist nun mal nicht Deutschland.
Ja, naja, die Spanier machen mit, die Griechen machen mit. Ich meine, in diesen Ländern gibt es wahnsinnig viele Erstanträge.
Aber ich meine, Ungarn, du hast es gerade selbst gesagt, im Prinzip gar keine, Polen sehr wenige. Dabei sind das Außengrenzen, wie Spanien und Griechenland ja auch. Also selbst Italien hat weniger Asylanträge pro Kopf als Deutschland oder Österreich. Also wenn das bestehende System von allen EU-Partnern wie vereinbart eingehalten werden würde, dann gäbe es hier fast gar keine Erstanträge, nur vielleicht an Flughäfen oder so.
Dann funktioniert das mit der Notlage aber auch in die andere Richtung. Also dann könnte Griechenland schon lange eine Notlage deklarieren und EU-Recht aussetzen, oder? Weil der Punkt ist eben, dieses Asylabkommen der EU, das funktioniert einfach nicht. Und das ist doch auch das weiß man doch einfach, dass das nicht funktioniert. Und es ist ehrlich gesagt auch von Anfang an nicht fair gewesen, weil es schiebt sämtliche Verantwortung für Asylsachen den EU-Staaten in die Schuhe, die an den Außengrenzen liegen. So ist Deutschland immer fein raus.
Die aktuelle Situation ist ja jetzt aber anders. Deutschland liegt an der Spitze bei den Zahlen der Asylanträge. Und Dobrindt versucht den Spieß jetzt umzudrehen und setzt mit diesen Zurückweisungen das Signal, so, hier ist jetzt Schluss. Und das geht natürlich in mehrere Richtungen, dieses Signal. Es geht nach innen an die Bevölkerung, ja, Stichwort AfD, also Polarisierung aufheben. Und das geht nach außen an die europäischen Nachbarn und das geht auch an die Herkunftsländer natürlich.
Naja, und er will ja auch das Asylrecht auch noch weiter verschärfen. Ne? Er will ja den Familiennachzug aussetzen, er will Asylverfahren an den Außengrenzen einführen, er will per Dekret festlegen, dass es weitere sichere Herkunftsländer gibt, also schön am Parlament vorbei, ne? So per Dekret einfach. Und ich wette mit dir, das ist alles wieder erstmal auf gut Glück. Dobrindt drückt die Daumen und dann mal gucken, ob einer klagt. Aber in einem hast du natürlich recht, ne? Na? Es geht bei diesen Maßnahmen ja tatsächlich hauptsächlich um die Signalwirkung. Also das glaube ich schon auch ganz fest, weil Dobrindt will die AfD schwächen und er will das Narrativ in die Welt setzen. Merz und die neue Regierung bringen die Asylwende. Punkt. Weil ganz ehrlich, diese Grenzkontrollen, wie willst du die denn durchhalten? Das kann ja nur symbolisch sein. Die Gewerkschaft der Polizei hat auch schon gesagt, also ewig ist das rein personell überhaupt nicht durchzuhalten, weil die Grenze auch viel zu lang ist. So hat es Andreas Roskopf von der GdP bei Tagesschau 24 gesagt.
Und es ist natürlich sehr schwierig, diese 3800 Kilometer auch letztendlich zu überwachen. Lückenlos geht das schon gar nicht. Das heißt, es wird immer Schlupfwege und Übergänge geben, die genutzt werden können, ohne dass wir letztendlich vor Ort sind und dies bemerken und kontrollieren. Von dem her ist es schwierig, die Grenze letztendlich recht gut zu überwachen. Lückenlos schaffen wir das auf jeden Fall nicht.
So, wo wir schon bei Polizei sind, widmen wir uns jetzt also der Frage, ob alle Bullen Schweine sind, oder?
Du kannst nicht so polemisch in dieses Thema gehen. Also natürlich nicht.
Das war Spaß. Also tut mir wirklich leid, aber ich kann diese riesige Debatte um einen Pulli mit vier kleinen Buchstaben nicht so ernst nehmen, dass ich wirklich einen richtigen Skandal daran sehe.
Ich erkläre mal kurz erst, was eigentlich Sache ist. Es geht um Jette Nizar, die ist 26 Jahre alt, studierte Pädagogin und Co-Vorsitzende der Jungen Grünen. Letzte Woche hat sie auf ihrem Insta-Kanal ein Foto gepostet, auf dem sie eine Baseballkappe aufhatte, auf der stand Eat the Rich und einen Pulli und der hat Wogen geschlagen mit den vier Buchstaben ACAB. Und dazu stand der Satz, bin auf dem Weg in den Bundestag und es stand dazu die Frage, was findet Julia Klöckner wohl schlimmer, Eat the Rich oder ACAB?
Und Julia Klöckner ist CDU-Politikerin und aktuell die Bundestagspräsidentin und somit auch dafür verantwortlich, dass das Protokoll eingehalten wird, die Regeln, die so ein Parlament hat. Und die Regeln sagen unter anderem, Kleidung mit politischen Botschaften ist im Bundestag nicht erlaubt.
Und ACAB weiß wahrscheinlich eigentlich jeder, aber es bedeutet All Cops are Bastards, also frei übersetzt, alle Bullen sind Schweine. Der Slogan wird gern von Linksradikalen benutzt, aber auch von Rechten, von Fußballhooligans, von Rockern, also von sehr vielen, die es mit der Polizei nicht so haben. ACAB, All Cops are Bastards, so stand es also auf ihrem Pulli. Strafbar ist das Tragen nicht oder das Zeigen von diesem Buchstabenkürzel, aber es ist natürlich, und das sollte es ja auch sein, eine totale Provokation.
Eine derartige Provokation. Aber offenbar, dass die Diskussion um Jette Nizar gar nicht aufhört. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat jetzt gedroht, ihr den Hausausweis wegzunehmen und sie mit einer Geldstrafe zu belegen, wenn sowas nochmal vorkommt.
Nizar hat allerdings gesagt, dass sie noch viele ähnliche Pullover habe und man gespannt sein könne, was noch komme von ihr.
So, und die Junge Union hat noch einen draufgesetzt und gefordert, dass die Jungen Grünen vom Verfassungsschutz beobachtet werden müssen, weil sie keinen Respekt vor der Demokratie und vor ihren Institutionen haben.
Kleiner haben sie es nicht.
Die Altgrünen Özdemir und Kretschmann, also die eigene Parteifreunde von Nizar, haben sie auch hart kritisiert und gesagt, sie wäre vielleicht in der Linken besser aufgehoben.
Es ist aber auch wirklich eine absolut lächerliche Provokation. Also die ist 26, sowas kannst du mit 16 machen, aber nicht mit 26.
Aber es ist auch kein Skandal, wie ihn die CDU und die Springer-Medien jetzt versuchen aufzubauen. Also Nizar hat danach im Stern-Interview gesagt, dass sie das privat gepostet hat. Und klar, naiv war zu denken, dass das einfach als kleine Spitze empfunden wird.
Ja,
und sie meinte,
sehr naiv.
Natürlich denke ich nicht, dass alle Bullen Schweine sind, sondern ihr Anliegen ist es, die Strukturen der Polizei zu kritisieren. Systemisch
genau,
also.
Genau.
Und ich finde, dann ist das vorbei für mich.
Aber genau das ist es, was an der Aktion so extrem ärgerlich ist. Weil es gibt in der Polizei offenbar verschiedene strukturelle Probleme, unter denen immer wieder Menschen, Bürgerinnen und Bürger leiden. Sei es durch Racial Profiling, also äußere Merkmale wie die Hautfarbe, die dann entscheiden, ob du kontrolliert wirst oder nicht, durch unverhältnismäßige Gewalt im Amt, die fast nie bestraft wird und so weiter. Aber statt dass tatsächlich darüber gesprochen wird, reden jetzt alle nur von Jette Nietzsche und ihrem bescheuerten Pulli und nicht über Inhalte. Weil sachliche Kritik an der Polizei zu üben, das ist überaus demokratisch. Mit All Cops are Bastards rumzulaufen, ist einfach nur pubertär.
Na, dann lass uns doch beide über Inhalte statt Symbole sprechen. Also wenn dich das Thema so beschäftigt, oder?
Ja, also mich beschäftigt das schon länger. Und zwar seitdem ich gelesen habe, dass Polizisten für Vergehen im Amt fast nie verurteilt werden. Unter anderem deswegen, weil Kollegen fast nie gegeneinander aussagen. Und weil die Staatsanwaltschaft fast nie Anklage gegen Polizisten erhebt.
Ja, das stimmt.
Muss man doch mal hingucken.
Wir hatten das schon mal rausgeschrieben für irgendeinen Anlass. Also grob gesagt, 2000 Anzeigen gegen Polizisten wegen mutmaßlich rechtswidrigen Übergriffen im Dienst gibt es pro Jahr. Davon kommen 2% vor Gericht. Weniger als 1% enden dann mit einer Verurteilung. Also so stand es zumindest in einer Studie der Uni Bochum damals.
Aber das ist doch der Skandal, oder nicht? Das muss man doch adressieren. Weil normalerweise erhebt die Staatsanwaltschaft bei 20% aller Ermittlungen am Ende Anklage. Bei Polizisten sind es 2%. Und selbst wenn es vor Gericht geht, werden die Polizisten meistens nicht verurteilt. Du hast gesagt, 1% von allen Anzeigen enden dann mit einer Verurteilung. Ich habe mir dazu eine ZDF-Doku angeguckt. Die ist so circa ein Jahr alt, glaube ich. Da ist der Kieler Rechtsanwalt Alexander Hoffmann zu sehen. Recht prominenter Anwalt, der auch eine der Nebenklagen im NSU-Prozess zum Beispiel vertreten hat. Und der im ZDF seine Erfahrung als Anwalt vor Gericht mit Polizisten und ihren Aussagen vor Gericht so geschildert hat.
Es gibt manchmal Situationen, dass Dritte gefilmt haben und dann steht man vor Gericht und sieht, das kann nicht stimmen. Und trotzdem schrecken natürlich Gerichte sehr stark davor zurück, zu sagen, das war eine Falschaussage. Insgesamt gibt es aber schon so einen Kurs, in dem gesagt wird, Polizeibeamten sollen im Wesentlichen nicht Straftaten beschuldigt werden.
Und deswegen, so sagt es der Rechtsanwalt Alexander Hoffmann, sollte man sich sehr gut überlegen, ob man die Polizei überhaupt anzeigt.
Tatsächlich ist es aber so, dass ich ganz häufig Leuten abrate davon, Strafanzeigen zu machen, weil die Erfolgsaussichten, die Möglichkeit wirklich nachzuweisen, dass das Polizeiverhalten rechtswidrig war, sehr gering sind und weil eigentlich immer, wenn eine Strafanzeige gegen Polizeibeamten kommt, eine Anzeige wegen Widerstand oder tätlichem Angriff kommt.
Das kann doch nicht richtig sein.
Ja, das kann nicht richtig sein. Ich meine, der Fall Lorenz A. liegt auch erst ein paar Wochen zurück. Ein 21-jähriger schwarzer Oldenburger, der von der Polizei mit 3 Kugeln in den Rücken erschossen wurde. In den Rücken, weil er, so sagt die Polizei, bedrohlich auf sie zugegangen wäre.
Und solche Sachen passieren. Also Menschen werden von Polizisten verletzt, Menschen werden von Polizisten getötet, das passiert, das ist ein Fakt. Und gerade Menschen, die nicht weiß sind, machen auch häufig nochmal ganz andere Erfahrungen mit der Polizei als wir beide vielleicht.
Ja, was ja übrigens auch eine der Positionen von Jette Nietzsche ist mit dem Pulli.
Ja, schade, dass sie das nicht vernünftig artikuliert
bekommt. Ja, aber wir müssen jetzt nicht wieder polemisch werden.
However, was ich sage ist, die Polizei muss sich damit auseinandersetzen. Oder die Innenminister, die müssen doch sagen, Houston, wir haben ein Problem. Und unsere Polizei genügt unseren hohen rechtsstaatlichen Standards immer wieder nicht. Weißt du, so mein, ich meine das jetzt nicht als profanes Polizeibashing. Das ist ja langweilig und auch falsch. Aber da müssen die doch rangehen, sich das anzuschauen. Sogar Raphael Beer, Professor an der Polizeischule Hamburg, sagt ganz klar, dass es bei der Polizei immer wieder eine Art Racial Profiling gibt. Und er empfiehlt nicht weißen Menschen sogar, sich extra vorsichtig zu verhalten bei Polizeikontrollen. Hier, das hat er der Tagesschau gesagt.
Tatsächlich müssen sie vorsichtig in ihrem Emotionsmanagement sein. Weil sie natürlich merken, dass sie öfter als andere kontrolliert werden. Das sagen im Übrigen auch Polizisten mit Migrationsgeschichte in der Polizei, dass sie in ihrer Freizeit oder bevor sie bei der Polizei öfter kontrolliert werden und anders behandelt werden als andere.
Man darf bei all dem nicht vergessen, die Polizei darf ja Gewalt einsetzen. Die Polizei muss ja sogar Gewalt einsetzen, wenn es nicht anders geht.
Natürlich, aber wann geht's denn nicht anders? Also es muss ja verhältnismäßig sein. Das ist ja das Zauberwort bei dem Ganzen.
Ja, aber ich meine, also nur um da jetzt begrifflich sauber zu bleiben, Polizeigewalt kann eben auch gerechtfertigt sein und legal sein vor allen Dingen.
Ja, aber wenn Polizisten fast nie für unverhältnismäßige Gewaltausübung belangt werden, dann ist doch klar, dass sich das irgendwann so einschleicht, dass sie denken, naja, das ist auch normal, das passiert halt so.
Also auf der anderen Seite hat sich aber auch die Bedrohungslage für die Polizei verändert, also verschlechtert. Also es gab früher weniger Messerattacken, weniger Übergriffe auf die Polizei als heute.
Ja, ne? Natürlich. Also dass die oft einen krassen Job machen, das ist wirklich unbestritten, keine Frage. Aber deswegen müssen sie sich doch trotzdem an Gesetze halten und gegeneinander aussagen, wenn sie beobachten, dass Kollegen Straftaten im Amt begehen und nicht korpsgeistmäßig den Mund halten. Weil ehrlich gesagt, diese Praxis finde ich demokratieverächtlich.
Und nicht der Pulli von Jette Nietzscheid.
Also, zudem ist jetzt alles gesagt, finde ich. Der Hadsch, die Pilgerreise nach Mekka, ist eine der fünf Säulen des Islam oder mit anderen Worten ziemlich wichtig. Denn alle Muslime, so heißt es, die es sich leisten können und die dazu in der Lage sind, müssen und sollen einmal in ihrem Leben nach Mekka zum Hadsch. Steht so im Koran. In dieser Woche hat der diesjährige Hadsch begonnen, geht noch bis Montag, 9. Juni, das richtet sich immer nach dem Mondkalender.
Nun steht der Hadsch in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung, denn im letzten Jahr sind bei der Pilgerreise 1300 Menschen ums Leben gekommen, die meisten an den Folgen der Hitze. Weil einfach viel zu viele kamen, weil es teilweise über 50 Grad heiß war und es der saudischen Regierung, Mekka liegt ja in Saudi-Arabien, nicht möglich war, allen gekühlte Zelte und medizinische Versorgung bereitzustellen.
Es war nicht das erste Mal, es gab oder gibt einiges an Berichten aus der Vergangenheit, meistens von Massenpaniken. Auch da gab es in manchen Jahren Hunderte von Toten.
In diesem Jahr soll es anders werden. Es soll noch strenger überwacht werden, dass nur noch Leute mit Pilgervisum reinkommen. Fast 300.000 Menschen wurden schon an den Grenzen ohne Pilgervisum abgewiesen, sagt Saudi-Arabien.
Da träumt Dobrindt von.
Ach so, deswegen lachst du. Also es wurde viel investiert offenbar. Drohnen sollen eingesetzt werden, um Medikamente und Notfallversorgung gegebenenfalls zu den Menschen zu bringen und um Massenpaniken zu verhindern, hat uns Islamwissenschaftlerin Professor Dr. Ulrike Freitag von der FU Berlin im Interview erzählt.
Es gibt inzwischen Drohnen, die die Dichte der Pilger an bestimmten Stellen beobachten und messen sollen und eben Alarm schlagen gewissermaßen, wenn zu viele Pilger zum gleichen Zeitpunkt an einem Ort sind.
Und ich meine, da kommen 2 bis 3 Millionen Menschen auf ein relativ begrenztes Gebiet, also unter tierischen Temperaturen das Ganze. Und das ist eigentlich totaler Wahnsinn, sowas durchzuziehen. Aber wer einmal da war, der vergisst das im positiven Sinne offenbar nie.
Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Da sind über 3 bis 5 Millionen Menschen an einem Fleck der Welt. Also stehen Schulter an Schulter, sprechen die unterschiedlichsten Sprachen der Welt, verstehen sich aneinander nur in der Sprache des Herzens. Ja, da wird meistens nur mit Hand und Fuß miteinander kommuniziert. Aber meistens sprechen die Emotionen gleich und das ist so wahnsinnig. Ich habe, wenn ich jetzt gerade darüber berichte, habe ich schon Gänsehaut.
So erzählt es Jasmin Silberberg, sie ist 36, Muslima aus Mannheim.
Also dass das eine tiefe Erfahrung ist, das glaube ich ihr sofort. Ich war mal in Dharamsala im Norden von Indien, weißt du, wo der Dalai Lama im Exil wohnt und seine Teachings abhält einmal im Jahr oder ich weiß nicht wie oft, auf jeden Fall war das gerade, als ich da war. Ich habe diese beseelte Stimmung auch als selbst Nichtgläubiger total spüren können. Also der konnte man sich kaum entziehen, dieser Stimmung.
Aber es ist schon, wenn man sich genau überlegt, ganz schön krass, oder? Also dass dieser Hadsch, meine ich jetzt, dass dir das als religiöse Vorgabe irgendwie auferlegt wird, dass du dich da unter Einsatz von viel Geld, enormem Aufwand und Strapazen im Sommer in die Wüste begeben musst. Ich meine, auch wenn dabei immer wieder hunderte Menschen sterben auch, also das scheint mir unglaublich krass. Also es gibt ja durchaus immer wieder Ideen, ob man diese Mekka-Pflicht nicht einfach aufhebt. Also
aber Islamwissenschaftlerin Freitag hat im Gespräch mit uns ja auch gesagt, dass es jetzt keine negativen Folgen hat, wenn man das dann auch als gläubiger Muslim nicht schafft.
Dadurch, dass es ja eine Pflicht ist, die man erfüllen soll, wenn man es kann, sind da keine spirituellen oder religiösen Sanktionen oder Konsequenzen zu befürchten. Es ist eher so, dass die Personen dann vielleicht das Gefühl haben, etwas, was ihnen sehr wichtig gewesen wäre, nicht erreicht zu haben. Aber es ist nicht etwa so, dass sie dann beim jüngsten Gericht schlechter dastehen würden.
Das war 7 Tage wach für diese Woche. Henrik Schröder und Christoph Schrag sagen schönen Dank und auf Wiederhören in der kommenden Woche.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen, aber Vorsicht, stellenweise ist durch Starkregen mit Aquaplaning zu rechnen. In Berlin fließt der Verkehr auch weitgehend normal. Geduld brauchen Sie rund um den Hermannplatz, einschließlich der Hermann- und Karl-Marx-Straße. Es gibt einige Staus in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen dort viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Und schon mal ein Hinweis für morgen zur Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag wird ab 8 Uhr früh der Abschnitt zwischen Straße der Pariser Kommune und der Gürtelstraße vollgesperrt. Gegen 9 Uhr wird die Sperrung dann bis zur Alexanderstraße verlängert. Und es gibt noch Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Pankow und Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren ersatzweise Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App und damit allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit 4 Wochen ist die neue Bundesregierung im Amt und setzt an den Grenzen auf noch strengere Kontrollen und auch auf die Zurückweisung von Asylsuchenden. Die Bundespolizei hat nun eine erste Bilanz dazu gezogen. Im Zeitraum vom 8. Mai bis 4. Juni hat sie 160 Menschen trotz Asylgesuchs an den Grenzen zu den Nachbarländern zurückgewiesen. Ein Gericht hatte am Montag festgestellt, dass die Bundesregierung mit dieser Praxis geltendes Recht bricht.
Pfingstwochenende heißt viel Verkehr am deutsch-französischen Grenzübergang Kehl-Straßburg. Es dauert länger. Seit 4 Wochen wird noch einmal intensiver kontrolliert. Der Grund, die neue Migrationspolitik, das heißt auch Zurückweisungen von Asylsuchenden. Die Autofahrer ungeduldig.
Nur hier in der Stau, 20 Minuten.
Es stört mich schon, aber es muss sein.
Mit einem Wort lästig.
Insgesamt 160 Asylsuchende hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben in den vergangenen 4 Wochen bundesweit zurückgewiesen. 3000 mehr Beamte wurden dafür an die Grenzen geschickt. So die Bilanz der Migrationspolitik. Die Belastung für die Polizei enorm.
Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen natürlich erstens wissen, wann die große Belastung, die Überbelastung endlich mal ein Stück weit runtergefahren wird. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen eine klare Rechtssicherheit und vor allen Dingen dürfen unsere Kollegen nicht belangt werden, sollten weitere Rechtswidrigkeiten durch die Gerichte festgestellt werden.
Denn das Verwaltungsgericht Berlin war Anfang der Woche nicht davon überzeugt, dass Asylsuchende ohne ausreichende Begründung an der Grenze zurückgewiesen werden können, urteilte in einem Einzelfall. Doch Innenminister Dobrindt bleibt bei seinem strengen Kurs, betont heute in einem Zeitungsinterview: Wir werden eine ausreichende Begründung liefern, aber darüber sollte der Europäische Gerichtshof entscheiden. Bei der Opposition stößt das auf Unverständnis.
Das heißt, er möchte sich Zeit kaufen und möchte damit einfach nur beweisen und seine Politik weiter länger verfolgen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Es ist jetzt schon klar, dass diese Praxis illegal ist.
Rechtssicherheit, darauf pocht in der